Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist
der Philosoph und Sportwissenschaftler Gunter Gebauer. Herr Gebauer, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Schönen guten Tag, Herr Ramelow.
Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Donald Trump hat einem alten Freund eine Haftstrafe erspart. Empört Sie sowas noch?
Ja, natürlich. Man empört sich ja dauernd über Trump. Das lässt ja auch das Nachrichtengeschehen immer wieder erwarten. Die Dinge werden an der ersten Stelle der Nachricht meistens erwähnt und dann steigt bereits der Pegel bei den Hörern. Man ist wieder in Revolte gegen Trump. Also man hat so das Gefühl, das ist das tägliche Ritual so ungefähr. Auf der anderen Seite muss man sich sagen, so what? Was wird das noch ändern? So etwas. Diese vielen Skandale, das Rumlügen, das Begnadigen von Freunden, die wirklich Dreck am Stecken haben und ähnliches. Das ewige Skandalisieren von Trump, das zum täglichen Bedarf ja inzwischen schon fast gehört. Auf der einen Seite mache ich das auch mit. Auch meine Freunde machen das alle mit und sagen so, hast du schon gehört, das Neueste und so weiter. Aber man hat irgendwie das Gefühl, es wird doch nicht sehr viel ändern.
Aber es ist ein Gesprächsthema, ne? Auch ein leichtes Gesprächsthema.
Immer.
Man kann sich gemeinsam gut empören.
Ja.
Herr Gebauer, wir haben gerade schon ein Stück weit über Trump und Empörung gesprochen, weil er seinen alten Freund Roger Stone eine Haftstrafe erlässt. Er sollte eigentlich in Haft, weil er verurteilt worden ist, dass er den Kongress unter anderem belogen hat. Das erspart ihm Trump jetzt. Er hat das Recht dazu als Präsident. Die Frage ist es rechtens?
Es ist empörend, finde ich. Wenn jemand nachweislich gelogen hat, Dinge getan hat, die gegen den verfassungsmäßigen Auftrag sind und der Präsident zugunsten dessen, er das alles gemacht hat, hinterher sagt, ich erspare dir die Haft, dir geht schlecht, im Gefängnis wird es dir noch schlechter gehen, also bleib mal lieber zu Hause. Das ist so eine persönliche Freundschaft, die das möglich macht unter Kumpeln und das ist das Typische, was Trump ja auch auszeichnet. Er hat da bestimmte Kumpel, die er fördert, solange es gut geht, muss man wieder sagen. Und denen erweist er große Gaben im Grunde genommen. Hier heißt das 3 Jahre Gefängnis, die ihm erlassen werden oder beziehungsweise im Augenblick aufgeschoben werden. Es könnte ja sein, dass der nächste Präsident nicht Trump heißt und ihn dann bittet, die Haft anzutreten. Das ist ja damit nicht gesagt. Aber es ist so wahnsinnig willkürlich von ihm. Das kann er ja gar nicht mitteilen, warum er den Mann jetzt im Augenblick begnadigt.
Die Nachricht kam heute Morgen für die meisten Menschen, die morgens auf ihre Handys gucken, die lesen das dann nach dem Aufstehen, zugegebenermaßen, ich bin jetzt einer von denen. Und dann gab es noch eine andere Nachricht heute Morgen, die ist eigentlich, Sie haben gerade das Wort empörend genannt, die ist eigentlich genauso empörend, nämlich dass in der Nacht Russland und China im UN-Sicherheitsrat weitere UNO-Hilfen für Flüchtlinge in Syrien blockiert haben. Es geht da um das Schicksal von etwa 3 Millionen Menschen. Das ist auch empörend, aber es ist schwerer, darüber zu sprechen. Warum?
Wir kennen sie nicht. Wir werden auch da täglich über alles Mögliche informiert, aber nicht über eine Einzelperson, auf die wir uns konzentrieren können. Es sind 3 Millionen, das sind ungeheuer viele Menschen. Es ist auch sehr schwer, mit 3 Millionen Mitleid zu empfinden. Mitleid wird ja immer in den Medien so vermittelt, dass man ein totes Kind am Strand liegen sieht oder ein anderes, das auf den Steinen sitzt und weint. So ein Bild habe ich in der Süddeutschen Zeitung zu dieser Nachricht gesehen. Das ist auch etwas, was einen beeindruckt, aber wenn man hört 3 Millionen, es ist irgendwie unvorstellbar, diese große Zahl. Das ist immer das Problem, wenn eine ganze Region, in diesem Fall Nordwest- und Nordost-Syriens, betroffen ist, die einem auch nicht unbedingt nahe ist. Man weiß, den Leuten geht es wahnsinnig dreckig und sie brauchen Hilfe. Wenn dann Russland und China kommen und das einfach ablehnen, dann denkt man in erster Linie, ja, wer macht das? Putin, Xi Jinping und so weiter. Aber das ist auch zu einfach, sondern muss ich fragen, welche Machtverteilungen sind da jetzt wieder in Gange? Das ist ja etwas, was zu tun hat mit dem Machthaber Syriens, mit Assad, mit der Stützung von Assad und der Schwächung der Opposition, der Schwächung der Rebellen. Also es ist eine ganz strategische Angelegenheit, die ist ungeheuer verwickelt. Rebellen begehen auch enormes Unrecht, wie ich gerade gelesen habe, haben Tausende von Leuten massakriert. Das nimmt sie auch nicht gerade für sie ein. Also es ist eine enorm komplizierte Situation. Und man fragt sich eins, das war meine Reaktion darauf, warum war dieser Antrag nicht gut genug vorbereitet? Denn das war ja zu erwarten, dass Russland und China sich querstellen würden.
Ja.
Und wenn unter Führung von Deutschland jetzt ein gemeinsamer Antrag eingebracht wird, der 13 Stimmen für sich bekommt, aber diese beiden Stimmen, die aber Vetorecht haben, dagegen, dann fragt man sich, warum ist das nicht so gut vorbereitet worden, dass diese beiden Vetomächte zumindest sich der Stimme enthalten hätten.
Es könnte sein, dass es natürlich, weil es soll ja weitere Verhandlungen
ja,
geben, tatsächlich
ja
ein Stück
kommen.
Weit an Pokerspiel ist, aber natürlich auf dem Rücken von Millionen von Menschen.
Das kann natürlich sein, ja.
Das ist, wie Sie es gerade gesagt haben, hochkomplex, aber trotzdem auch empörend. Dann hat man es natürlich aber sehr viel einfacher, als sich einfach über einen, sehr viel schwerer, als sich einfach über einen ja. Donald Trump aufzuregen. Ist Empörung und echtes Mitgefühl, ist das schwer miteinander zu verbinden?
Nein, das geht ganz gut sogar. Wenn einem, für den man in irgendeiner Weise Sympathien hat, Unrecht, schreiendes Unrecht geschieht, dann empört man sich. Aber Empörung und Mitleid bezieht sich auf Individuen und nicht auf Millionen. Das ist immer sehr schwer, sich für Millionen Mitleid zu empfinden. Und deswegen wird in den Medien ja auch immer das Schicksal von Millionen gezeigt an Einzelschicksalen. Und wenn man dann die richtigen Einzelschicksale sieht, dann greift es ans Herz. Aber solange man von 3 Millionen spricht, dann kann man sich darunter gar nichts mehr vorstellen. Das ist irgendeine Mensität, die wir uns wegen der Ungeheuerlichkeit auch nicht mehr mit unserem Vorstellungsvermögen fassen können. Das ist etwas, was auch in der Philosophie sehr, sehr stark diskutiert worden ist bei Kant in der Kritik der Urteilskraft, dass diese Unendlichkeit nicht etwas ist, was man in irgendeiner Weise fassen kann und dem wir uns nur nähern können, indem wir entweder das insgesamt betrachten, aber dann können wir kein persönliches Verhältnis mehr dazu haben. Und Mitleid ist ein persönliches Verhältnis. Oder wir konstatieren es einfach und es ist für uns eine Unendlichkeit. Aber gegenüber einer Unendlichkeit können wir uns eigentlich nicht verhalten.
Herr Gebauer, heute vor 25 Jahren haben bosnische Serben in der Stadt Srebrenica, bosnische Serben, mindestens 8000 muslimische Jungen und Männer ermordet. Das war der erste Genozid in Europa nach 1945. Wir wollen gleich darüber sprechen. Vorher fasst uns Dejan Govedarica nochmal zusammen, was da genau passiert ist.
Die Stadt ist menschenleer, als General Ratko Mladic mit seinem Stab im Stadtzentrum eintrifft. Hier sind wir am 11. Juli 1995 im serbischen Srebrenica. Wir schenken dem serbischen Volk diese Stadt. Endlich ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um uns an den Türken zu rächen. In den Folgetagen ermorden Mladics Truppen, Polizeikräfte und Paramilitärs mehr als 8000 Menschen. Das jüngste bekannte Opfer ist ein neugeborenes Mädchen, das älteste ein 94-jähriger Mann. Der Massenmord von Srebrenica ist in Abertausenden von Gerichtsakten umfassend dokumentiert. Das UNO-Tribunal für Kriegsverbrechen in Ex-Jugoslawien hat ihn als Völkermord eingestuft. Vor dem Tribunal in Den Haag und vor Gerichten in Bosnien, Serbien und Kroatien wurden nach Recherchen des Reporternetzwerks Birnen in Sarajevo insgesamt knapp 50 Angeklagte zu mehr als 700 Jahren Haft verurteilt. Das Haager Gericht verhängte auch 4 lebenslange Haftstrafen, unter anderem für den ehemaligen Präsidenten der bosnischen Serben Radovan Karadzic und den Ex-Militärchef Ratko Mladic.
Herr Gebauer, können Sie sich daran erinnern, wie das vor 25 Jahren hier in Deutschland war, als die ersten Nachrichten über diesen Massenmord in Deutschland angekommen sind?
Ja, ich kann mich sogar sehr gut daran erinnern, weil ich die Sache verfolgt habe, soweit es in Deutschland überhaupt zu verfolgen war. Das war gar nicht so ganz einfach. Es gab einige Fernsehbilder, aber nicht von den Massakern, sondern von Leuten, die in Busse gestopft wurden. Die Türen wurden verschlossen und die Busse fuhren weg. Und man wusste nicht, wohin die fuhren. Und es gab Bilder von holländischen UN-Soldaten, die an der Seite standen und zuguckten. Und man hat sich gefragt, was ist da los? Was wird daraus passieren? Das war klar, dass daraus nichts Gutes passieren würde. Das hat man eben ja schon an der Ansprache von Mladic gehört, wenn er sagt, wir können endlich uns an den Türken rächen. Also die Türken sind natürlich Bosnier, die Muslime sind, im Unterschied zu den serbischen Bosniern. Sodass da von vornherein klar war, da würde irgendetwas Schreckliches passieren. Und es wurde auch berichtet von wenigen Journalisten. Ich habe damals einem Journalisten, bin ich ziemlich gefolgt und habe dessen Artikel gelesen. Der wurde aber nicht als ganz besonders glaubwürdig eingeschätzt, weil er von vornherein davon überzeugt war, dass das so eine Art Ermordungsorgie geben würde. Aber es war mehr oder weniger deutlich zu spüren. Ich habe nie verstanden, warum die Holländer keine Hilfe bekommen haben und warum sie sich damals nicht gerührt haben. Ich fand das ganz entsetzlich.
Ein Argument ist ja, dass es einfach zu wenige holländische Blauhelmsoldaten
waren. Das waren zu wenige, das ist klar. Die hätten überhaupt nichts machen können. Das war eine hochgerüstete, entschlossene Armee. Das muss man unbedingt ihnen zugutehalten. Aber trotzdem war diese totale Passivität der holländischen Truppen irgendwie unbegreiflich. Das ist auch hinterher von den Holländern im Parlament, im holländischen Parlament entsprechend bewertet worden und kritisiert worden.
Und es wird ja auch heute noch in Holland viel diskutiert. Aber nochmal zurückzukommen auf Deutschland. Sie haben gerade gesagt, das war am Anfang gar nicht zu glauben, tatsächlich in dieser Dimension. Wann war das zu glauben?
Spät. Das war erst im Grunde genommen, als die Zeugenaussagen im Haager Tribunal kamen und diese Zeugenaussagen dann auch dokumentiert wurden. Ich selber bin mal zusammengekommen mit einer internationalen Juristengruppe, die hatten das zubereitet, vorbereitet und ins Netz gestellt und haben uns das auch zugänglich gemacht. Ich habe dann einige von diesen Zeugenaussagen gelesen. Ich muss zugeben, ich konnte nicht sehr viele davon lesen. Das war so schrecklich, so ungeheuerlich. Das hat mich nur noch an den Holocaust erinnern können, das Ganze. Das war aber zugänglich. Hm. Aber es wurde nicht sehr genutzt. Es liegt sicher auch daran, dass die bosnischen Muslime in der westlichen Welt nicht sehr viele Fürsprecher hatten. Und umgekehrt, Mladic natürlich auch nicht, aber Karadzic war Psychiater. Ich weiß noch, wie in der Szene in Paris, in der Psychiaterszene, ich hatte einen Freund, der da eine Rolle gespielt hat, heftig diskutiert wurde, ob nicht Karadzic auf jeden Fall recht hätte. Die haben natürlich noch nicht geahnt, was für Verbrechen da begangen wurden, aber Karadzic war ein schicker Typ. Spielte auch eine Rolle in der internationalen Psychoanalytiker-Szene. Also der hatte sozusagen eine gewisse professionelle Reputation, die er in Glaubwürdigkeit ummünzte für sich, sodass die andere Seite ja niemanden hatte, der für sie sprechen konnte.
Wie haben Sie das verfolgt, diese Diskussion darüber?
Ja, das
aus der heutigen Sicht, also erscheint das ja absurd.
Das ist aber manches, was in Paris in den bestimmten Zirkeln passiert, dann wirklich absurd, wenn man sieht, wie gerechtfertigt wird, dass Leute umgebracht werden, beziehungsweise dass da so völkische Reinigungen passieren und ähnliches. Das hat man im Grunde genommen schon beim Ungarn-Aufstand gehabt, wo die linken Intellektuellen, die kommunistischen Intellektuellen, die russischen Truppen, die sowjetischen Truppen gerechtfertigt haben und ähnliches. Also es gibt also sehr viel Parteinahme. Mhm. Und im Laufe der Zeit wurde es natürlich deutlich, aber es gibt ein großes Problem, das auch dann wieder diskutiert wurde, auch in Paris dann sehr interessant philosophisch, nämlich das Problem der Zeugenschaft. Dass man ja gar keine Zeugen hatte oder im ersten Moment keine Zeugen hatte, die über diese Ermordung berichteten, denn die wurden alle ermordet. Und es sind so gut wie keine entkommen. Sodass man gar keine Zeugen hatte, die glaubwürdig berichtet haben, was los war. Das kam im Laufe der Zeit. Die haben sich dann gemeldet und so weiter. Aber in der ersten Zeit nicht. Sodass auch die Möglichkeit da war, von Seiten von Karadzic eben die Bedenken zu zerstreuen und darauf hinzuweisen, dass eigentlich da nicht groß was passiert war, dass man die nur deportiert hat und ähnliches. Aber als dann das Ganze rauskam, als dann das ganze Gewicht in dem sorgfältig geführten Prozess in Den Haag an den Tag kam, war das Entsetzen natürlich groß. Und eigentlich, soweit ich es einschätzen kann, ist es jetzt im Rückblick nach 25 Jahren die Möglichkeit da, dass man international und auch übereinstimmend und mit klaren Urteilen und Worten dazu Stellung nimmt.
Herr Gebauer, was ist die Hagia Sophia für Sie?
Ein großartiges Bauwerk. Ich glaube, es ist eines der schönsten und bewegendsten Bauwerke, was ich je besichtigt habe. Ich war enorm beeindruckt. Die Höhe des Kuppelbaus und die Stille des Raums und so weiter ist eine unglaubliche Raumvision, die Wirklichkeit geworden ist. Dann kommt dazu, wenn man sich ein bisschen in der Geschichte auskennt, weiß man, das ist das Zentrum der oströmischen Kirche gewesen. Also der Patriarch von Konstantinopel war das Oberhaupt, also ein Pendant zum Papst im weströmischen Bereich, Rom eben, Oberhaupt der oströmischen Kirche. Und die oströmische Kirche war im Grunde genommen ein Kulturraum, der von heutigen Iran bis tief in den Ural hineinreicht. Also es wurde genannt auch Zweites Jerusalem. Das erste Jerusalem, es gibt ein himmlisches Jerusalem, dann gibt es das Jerusalem. Und das ist das zweite Jerusalem. Und dann gibt es noch ein drittes Jerusalem, das ist Moskau. Der Patriarch von Konstantinopel ist im engen Kontakt mit dem Patriarchen von Moskau immer gewesen.
Und die russisch-orthodoxe Kirche gehört ja auch zu denjenigen, die ganz scharf kritisieren, was gestern in Istanbul mit der Hagia Sophia passiert ist. Sie ist nämlich zurückgewidmet worden in eine Moschee. Ja. Das war sie ja auch schon einmal. Ist das für Sie, Sie haben gesagt, das ist ein beeindruckendes Bauwerk, ist das für Sie eine Moschee oder einfach nur ein Bauwerk oder eine Kirche? Kann man da so ein Wort darüber fassen?
Ja, also zunächst einmal ist es eine Kirche gewesen. Für die oströmische Kirche der Hauptbau und ein grandioser Bau, der nichts Vergleichbares hatte und eine enorme Rolle ja auch für die oströmische Religion gespielt hat. Dadurch, dass sie umgewidmet wurde in eine Moschee, wurde sie nun allerdings eine ganz wichtige Moschee auch für den islamischen Raum. Interessanterweise, soweit ich es weiß, Vorbild für Moscheebauten. Die Moscheen waren vorher anders gebaut und erst seitdem die Hagia Sophia Moschee wurde, hat sich der Islam entschieden, Moscheen nach diesem Vorbild auch zu bauen, mit einem charakteristischen Kuppelbau. Daneben steht ja die blaue Moschee, die ist dann in islamischer Zeit gebaut worden. Es ist im Grunde genommen ein identischer Nachbau der Hagia Sophia. Also man könnte ja sagen, warum haben die sich nicht mit ihrer blauen Moschee begnügt? Das ist ihnen ja gelungen, die zu bauen. Das ist nicht immer passiert. Da sind auch vorher Kuppelbauten zusammengestürzt, weil das eine gewaltige architektonische Leistung ist, so hohe Kuppelbauten zu errichten. Das haben sie geschafft mit der blauen Moschee. Und jetzt haben wir zwei Moscheen nebeneinander an dieser Stelle.
Aber das heißt, die Umwidmung spielt schon eine Rolle. Das die Stadt verändern?
Das glaube ich nicht. Das ist zunächst einmal eine Machtdemonstration von Seiten Erdogans. Das ist ganz klar. Es ist eine Instrumentalisierung der Kirche, die jetzt zur Moschee wird. Das ist ein Machtgestus, wo man zeigt, also das war mal eine Kirche, dann war es eine Moschee und das soll auch wieder eine Moschee werden. Wir zeigen jetzt mal vor aller Welt, dass hier das sogenannte zweite Jerusalem, das ist es natürlich nicht, sondern das ist jetzt das große Zentrum jedenfalls bestimmter Spielarten der muslimischen Religion. Und es ist eine Brüskierung des Westens und der christlichen Religion. Ich glaube, das ist kalkuliert und es ist so eine Demonstration von Stärke.
Wir wollen unsere Stunde auch nutzen, um ein Stück weit zu schauen, welche Ereignisse diese Woche geprägt haben. Und da muss man zur CDU schauen. Die hat sich nämlich in ihrer Struktur- und Satzungskommission eine Frauenquote verordnet. Zunächst 30%, sie soll bis 2025 auf 50% steigen. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht für die konservative Partei CDU?
Ja, eigentlich ja eine gute Nachricht. Es ist die Frage, wie ernst man sie nehmen kann. Also ob da irgendwelche Maßnahmen beschlossen worden sind, konkrete Maßnahmen, wie man die Frauen in höhere Positionen, und darum geht es ja im Wesentlichen, befördern kann oder dass man Frauen dafür gewinnen kann, dass sie Abgeordnete werden. Davon war aber in dem Beschluss nicht die Rede, sondern nur, dass das gesteigert werden soll. Das ist alles.
Gerade wenn es um konkrete Mandate auf höheren Ebenen geht, da soll es passieren, aber es gibt keinen Muss-Faktor, Stand jetzt. Vielleicht ist das aber tatsächlich nötig, damit dieser Beschluss auch im Dezember beim Parteitag auch durchkommt.
Ja, ich habe das ja an der Universität erlebt, von Anfang an, die Frauenquote. Also erst heftig umstritten und auch teilweise von Frauen bekämpft, genau wie hier ausgesagt die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, die gesagt hat, das brauchen wir doch nicht und ich würde ja nie im Leben als Frau, weil ich Frau bin, gewählt werden wollen und ähnliches, große Sprüche. Das vergisst natürlich, dass ohne irgendwelche Fördermaßnahmen man das nicht erreichen kann. Und von selbst setzen sich tüchtige Frauen auch nicht durch. Das sagen dann die tüchtigen Frauen, die sich dann wirklich durchgesetzt haben. Aber da muss man mal schauen, wie das aussieht. Also ich werde nie vergessen, dass Jutta Limbach mal in der Öffentlichkeit gesagt hat, ich bin eine Quotenfrau. Und sie war Professorin an der FU für Rechtswissenschaft und sie war Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts und eine hoch anerkannte Journalistin. Niemand wäre auf diesen Gedanken gekommen. Also ich wäre da nie hingekommen, wenn wir die Quote nicht gehabt hätten.
Aber trotzdem, auch wenn wir mal bei der Universität bleiben, die Quote ist ja das eine, ob sie dann wirklich etwas verändert. Es gibt auch heute noch an Universitäten unzählige Frauen, die sagen, wir werden immer noch strukturell benachteiligt. Die Quote ist vielleicht ein Instrument, was uns aussehen lässt, als wären wir auf dem Weg nach oben. Tatsächlich aber die unterliegenden Probleme ändern auch eine Quote nicht.
Also die Quote hat an meiner Universität und an meinem Institut für Philosophie an der FU eine Menge verändert. Also ich war damals selbst geschäftsführender Direktor. Und mir hat eine Freundin, die das professionell untersucht hat, beim Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, gesagt, hör mal zu, in deinem Fach gibt es 10% weibliche Professorinnen. 90% sind Männer. Es gibt aber inzwischen 40% Philosophiestudenten. Wie kannst du das mit deinem Gewissen sozusagen, bei deiner politischen Grundüberzeugung vereinbaren? Und wir haben damals, die FU hat sehr viel dafür getan, natürlich auch aktive Fördermaßnahmen ergriffen. Das heißt, diejenigen, die Institute, die Frauen berufen haben, wurden auch finanziell besser gestellt. Es gab entsprechende Professuren für junge Frauen, damit sie sich weiterqualifizieren konnten und dann reguläre, also die ganz normalen Professuren auch bekommen konnten. Ja, in meinem alten Institut haben wir mindestens ein Verhältnis von 50-50. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen einmalig in der deutschen Landschaft. Aber wenn Sie an Romanistik denken, haben Sie 95% Studentinnen. Ich weiß nicht, wie jetzt die Zahl der Professoren ist, aber als ich da aktiv mitgewirkt habe, waren 90% der Professoren Männer und 10% Frauen. Das hat sich jetzt auch verändert. Aber es war nötig, so etwas zu machen. Ob das so ewig weitergehen muss, das ist noch eine andere Frage. Man darf nicht vergessen, dass dann an der Universität in dem Maße, wie Gleichheit hergestellt wurde, dann auch die jungen Männer sehr benachteiligt wurden, die dann jahrzehntelang keine Chance hatten, Professoren zu werden. Das ist noch eine andere Geschichte.
In der CDU ist es Stand jetzt ungefähr so, dass 25% Mitglieder Frauen sind. Und es gibt ja auch innerhalb der Union viele Gegner innerhalb der CDU gegen das, was da beschlossen worden ist. Einer, der dagegen ist, ist CDU-Fraktionsvize Carsten Lienemann. Und der sagt Folgendes.
Das Problem ist, es ist ein Trugschluss zu glauben, dass mit einer Frauenquote mehr Frauen motiviert werden, in die Partei einzutreten. Das ist ja unser Problem. Wir haben im Durchschnitt 25% weibliche Mitglieder. Wenn wir dann eine Frauenquote von 50% bekommen, ist es natürlich schwierig, gerade im Osten, wo es ganz kleine Kreisverbände gibt, die überhaupt die Position zu besetzen. Deswegen sollte eher die Frage im Mittelpunkt stehen, wie werden wir wieder attraktiv für junge Frauen?
Ein Argument für Sie, Herr Gebauer?
Eigentlich nicht. Das hört sich natürlich als zuerst mal ganz gut an, aber das Problem ist, dass die Partei in dem Maße frauenfreundlicher wird, in dem Maße, wie Frauen in der Partei selbst gefördert und gehört werden. Also wenn es so ist, wie ich gehört habe von Journalisten, dass bei CDU-Parteitagen in dem Moment, wo eine Frau ans Mikrofon tritt, die Leute entweder Privatgespräche anfangen oder abwinken oder sich ein Sandwich holen oder sowas, kann man nicht sagen, dass da dann so ganz frauenfreundliche Stimmung da sind. Und dass man Spitzenfrauen hat, gut, das ist ja ganz beachtlich in der CDU, das ist ja geradezu einmalig im Augenblick, aber Frau Merkel wird irgendwann in den Ruhestand treten und
Annegret Kramp-Karrenbauer auch.
Auch, ja, wahrscheinlich. Also das Grundproblem ist, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Frauen das Gefühl haben, sie können etwas sagen und man hört ihnen zu und sie werden gleichberechtigt behandelt. Und ich glaube, das ist nach dem, was man von CDU-Frauen und aus den Kreisen der CDU-Delegierten ab und zu hört, nicht unbedingt der Fall.
Jetzt wollen wir über einen Mann reden, von dem ich gespannt bin, welche Rolle der für Sie gespielt hat. Klaus Wagenbach wird heute 90 Jahre alt. Ein Verleger, der in den 60er und 70er Jahren als eine Art Sprachrohr der außerparlamentarischen Opposition gegolten hat. Er hat unter anderem Leute veröffentlicht wie Rudi Dutschke, wie Günter Grass, aber zum Beispiel auch ein Manifest der RAF oder ein Lyrikband von Wolf Biermann. Dafür durfte er dann zeitweilig nicht in die DDR ein- und ausreisen. Und er hat von sich selber gesagt, ich bin Deutschlands höchst vorbestrafter Verleger, weil er eine Bewährungsstrafe bekommen hat für dieses RAF-Manifest. Folgendes hat er gesagt über das Leben in den 50er und 60er Jahren.
Also es war nicht lustig in den 50er, 60er Jahren in Deutschland für junge Leute. Die kamen nicht mal an Präservative, geschweige denn irgendwas. Ich sage immer, das war die große Zeit der Autoliegesitze. Das war furchtbar.
Hat er daran was geändert, Wagenbach, mit seiner Arbeit?
Ja, also an den Autoliegesitzen und den Kondomen sicher nicht. Das stimmt im Übrigen auch so einfach nicht. Also das ist eine Erinnerung, aber irgendwie charmant natürlich. Er hat, glaube ich, vor allen Dingen eine Rolle gespielt und da hat er Veränderungen hervorgerufen als politischer Verleger. Und nicht nur politischer Verleger, sondern gleichzeitig jemand, der eine hohe Kompetenz in Literatur hatte. Er ist ja zunächst einmal uns bekannt geworden, also meinem Jahrgang. Ich bin 66 nach Berlin gekommen als Student, als Kafka-Spezialist. Er hat eine Kafka-Biografie geschrieben. Die war ganz anders als alle Kafka-Bücher zuvor.
Inwiefern?
Kafka wurde vor allem so als ein entweder religiös gedeutet oder antikommunistisch oder existenzialistisch. Das war so ein düsterer Kafka. Dazu waren dann auch die Bilder, die der Fischer Verlag auf seinen Covern immer angebracht hatte, Kafka mit so einem Haaransatz knapp über den Augenbrauen. Da hatte man das Gefühl, das ist jemand, der aus einer Anstalt ausgebrochen ist oder so ähnlich. Ja, aber da haben wir ein ganz anderes Kafka-Bild. Ja. Und der Erste, der das in Fluss gebracht hatte, war Wagenbach. Das war eine tolle Sache. Er hatte auch eine Ausstellung kuratiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in der Akademie der Künste, mit Fotos auch seiner Familie von ihm. Fotos einer schönen, gut aussehenden Familie, wohl situiert. Das war also jetzt nicht irgendwie nur der Buchhalter, der irgendwo saß in seinem Kämmerlein und nachts geschrieben hat. Das war er auch. Er war auch nicht Buchhalter, er war ja Jurist in einer Versicherungsanstalt. Also das wandelte sich sehr stark. Das war der erste Eindruck. Der zweite Eindruck waren seine Quartehefte. Das waren so schwarze Bücher, die sahen ein bisschen aus wie Schulhefte, aber hatten ein schöneres Hochformat und waren so ein Etikett draufgeklebt. Das war nachempfunden nach einer berühmten Reihe aus den 20er Jahren in Deutschland.
Was stand da drin?
Wolf. Ja, das waren zum Beispiel Biermann-Texte. Das waren die ersten Biermann-Texte, die ich gelesen hatte. Jeden Samstag geht der nette Vater in den Keller einen Eimer Kohlen holen und so weiter. Solche Sachen, also waren sehr witzige Lyriktexte von Biermann, also überhaupt von Autoren aus der DDR. Bobrowski hat er veröffentlicht, andere Autoren aus den östlichen Regionen, also einmal aus der DDR und dann aber auch aus östlichen Ländern. Sehr interessante Sachen mit großem Gespür für literarische Perlen. Und dann hat er sich natürlich eben auch geöffnet anderen Sachen gegenüber. Hat eine Zeitschrift herausgegeben, Freibeuter, die hatte in der Tat kein sehr langes Leben, aber ich fand die sehr, sehr mobil und interessant auf jeden Fall. Dann später, das sind die Sachen, die ich so in Erinnerung habe, diese Öffnung in Richtung Italien, die hatte er immer schon. Er war ja ganz früh nach Italien gereist auch und seine Italien-Sehnsucht und Freude und Italien-Philologie zeigte sich eben anhand seiner Bücherreihe, so rot eingebundenen, Leinen eingebundene Bücher, die waren wunderbar ediert, also das ist ganz, ganz, ganz großartig.
Das steht auch heute übrigens noch auf der Webseite des Verlags, wenn man da ein Praktikum machen soll, sollte man sich in wenigstens einer romanischen Sprache auskennen.
Ja, das ist typisch.
Als er den Verlag gegründet hat, hat er dann aber allerdings auch gesagt, dass es geht, solle ihm auch um eine Art von Hedonismus gehen in seiner Arbeit. Das war auch da
das,
drin?
Das war ja diese Italien-Komponente. Da waren natürlich auch wunderbare Bücher über Italien und italienische Lebenskunst von italienischen Autoren. Da kam ganz, ganz viel zusammen. Hat auch eben auch Pasolini veröffentlicht. Da kommt wieder die politische Seite raus.
Kurze Erinnerung, wer das ist.
Pasolini, ein berühmter Filmregisseur, der auch gleichzeitig politische Traktate geschrieben hat. Und zwar sehr, sehr stark linke Traktate. Sicher einer der besten italienischen Filmregisseure überhaupt, der dann am Ende seines Lebens durch einen jungen Mann, vermutlich ein Gespielen von ihm, überfahren wurde und elendig verendet ist. Also das ist auch noch ein tragisches Schicksal. Das sind aber alles gute Taten von ihm sozusagen. Er hat also interessante und gefährliche politische Traktate veröffentlicht. Er hat Autoren aus dem Osten veröffentlicht, hat Lyrik veröffentlicht. Dann wiederum Dinge, die zum schönen Leben gehören. Italiens Bücher über Liebe in Italien oder italienische Bücher über Liebe und ähnliches, die auch sehr schön sind. Sehr lesenswerte. Kann ich ja richtig Reklame machen für ihn.
Ja, man hört es heraus.
Aber er war eben, soweit ich weiß, ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt, gesehen schon, aber nicht kennengelernt. Freunde von mir waren bei ihm im Verlag, die waren nicht ganz so begeistert.
Aber sie sind es, das kann man raushören.
Lassen wir da. Heute ist er 90 und dann nehmen wir mal die ganz großartigen Seiten von ihm. Einzelgänger und dann eine ganz wichtige Figur im alten West-Berlin.
An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Und Herr Gebauer, Sie sind nicht nur Philosoph und Sportwissenschaftler, Sie sind auch ein Frankreich-affiner Mensch. Deswegen zum Schluss noch eine Frage, nämlich zur Entscheidung, dass die Pariser Kathedrale Notre-Dame originalgetreu wieder aufgebaut werden soll und nicht, wie es unter anderem mal Emmanuel Macron, der französische Präsident, wollte, vielleicht mit einem Turm aus Glas oder mit einem Parkhaus oder mit einem Schwimmbad auf dem Dach. Gute Entscheidung, das Originalgetreue?
Ja, ich hoffe, dass das auch durchgehalten wird. Original ist immer solche Sache, weil die ganze Kirche ja umgearbeitet worden ist. 1844 von Viollet-le-Duc, das war der große Denkmalsbeauftragte des französischen Königs. Das ist ganz vernünftig, das so zu machen. Denn wir haben uns an diese Silhouette gewöhnt. Es geht um den Vierungsturm, der dann damals 1844 draufgesetzt worden ist. Aber da haben wir das Gefühl, der gehört da auch wirklich drauf.
Also, das ist nochmal ein Plädoyer für ein originalgetreues Notre Dame. Damit verabschieden wir uns. Herr Gebauer, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Gerne.